Deutschlandfunk Interview.
Frau von der Leyen fordert einen europäischen Konvent. Was würde das im Hinblick auf mehr Einigkeit und Geschlossenheit in der Europäischen Union bringen?
Also ich glaube, die Kommissionspräsidentin wollte natürlich zwei Dinge signalisieren. Sie wollte zum einen zeigen, wie die Europäische Union auf die großen Herausforderungen und Erschütterungen reagieren soll. Und sie wollte zum anderen skizzieren, wo sie das tun möchte. Und ein ganz wichtiges Element dabei ist die Notwendigkeit innerer Reformen. Denn sie hat ja ein ganz klares Bekenntnis abgelegt, das wundert nun kaum, für die Erweiterung, für die langfristige Beitrittsperspektive der Ukraine und anderer Länder. Und sie sagte aber auch, naja, wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir die inneren Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir solche Länder aufnehmen können. Und deswegen müssen wir einiges ändern. Und ein Konvent heißt, wir machen uns auf den Weg zu grundlegenden Anpassungen, einschließlich der Änderung des Primärrechts der Europäischen Union, also der Verträge, was ein ziemlich großes Unterfangen ist und was auch immer am Widerstand von Mitgliedstaaten scheitern kann.
Genau, das ist ja das Prinzip der Einstimmigkeit. Da haben wir es ja in der Vergangenheit oft erlebt, dass es da gehakt hat. Wie aussichtsreich ist denn so ein Unterfangen?
Viele sind ja der Auffassung, dass es gerade nicht ideal wäre, sich in diese komplexen Diskussionen über Vertragsänderungen zu verstricken, und der Ausgang ist ja möglicherweise, ist ja gar nicht klar. Dennoch ist das immer ein Unterfangen, wo man ganz unterschiedliche Akteure unter einen Hut bringen muss. Und all diejenigen, die das wollen, und die Kommissionspräsidentin gehört dazu, müssen da natürlich ganz unterschiedliche Interessen miteinander vereinbaren. Wir haben ja in den letzten Tagen auch andere wichtige Stimmen gehört, die der Auffassung waren, ja, wir müssen jetzt mal grundsätzlicher rangehen an die Reformen, wenn die EU handlungsfähig nach innen wie nach außen bleiben soll. Wir hatten die Grundsatzrede des Bundeskanzlers am 29. August in Prag, wo auch einige Reformen skizziert wurden, etwa zumindest punktuell die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen. Wir hatten auch eine Rede des französischen Staatspräsidenten Macron am 1. September vor seinen Botschafterinnen und Botschaftern, wo er beispielsweise in puncto Erweiterung ziemlich zurückhaltend war. Und wir haben natürlich immer wieder Einlassungen aus Warschau, aus Budapest, wo man sehr zurückhaltend ist bei Vertragsänderungen, weil man der Auffassung ist, erstens führe das zu einer Vertiefung der EU, würde man dann den Marsch auf einen europäischen Bundesstaat hin antreten. Und genau das möchte man in Warschau, in Budapest nicht, wenn man fürchtet, Deutschland und Frankreich würden ihre Hegemonialposition, ihre vermeintliche zumindest Hegemonialposition in der EU ausbauen. Und daran sieht man natürlich, dass es ganz gewichtige Player gibt, die da sehr unterschiedliche Auffassungen darüber haben. Ich glaube, in der Summe war die Ansage der Kommissionspräsidentin eher umsichtig. Sie hat den Punkt gemacht, ja, wir sollten diesen Weg gehen, aber sie hat ja nicht konkretisiert, was sie eigentlich will. Sie hat nicht gesagt, wir wollen Mehrheitsentscheidungen, wir wollen Föderalisierung. Sie hat nur den Punkt gemacht, ja, wir müssen jetzt mehr ändern und müssen auch offensichtlich an die Verträge ran.
Warum bleibt sie da so vage? Und wenn ich Sie nochmal aufnehmen darf aus dem, was Sie gerade gesagt haben, es ist uns ja allen klar und bewusst geworden, es gibt einen West-Ost-Gegensatz in der Europäischen Union, es gibt aber auch einen Nord-Süd-Gegensatz, Stichwort Schuldenpolitik, und dann gibt es noch den Ansatz mehr Zentralismus, weniger Zentralismus durch Brüssel. Wohin kann dieser Weg eigentlich führen? Welchen Weg kann die EU gehen zu mehr Handlungsfähigkeit?
Ich glaube, sie hat ja in der Rede auch deutlich gemacht, dass sie vor allem den Zusammenhalt und die Geschlossenheit der Europäischen Union aufrechterhalten will. Und ich glaube, ein Grund für ihre Vorsichtigkeit war natürlich auch der, dass sie ein sowohl als auch skizzieren wollte. Also sie wollte sich nicht zu früh festlegen, weil sie dann sofort die Kritiker sozusagen am Start hätte. Und es gab ja auch schon aus unterschiedlichen Richtungen eine entsprechende Kommentare, wo man sagte, naja, bei der Rechtsstaatlichkeit ist sie viel zu zu zögerlich. Sie müsste da viel mehr in die Kerbe hauen, während man gleichzeitig dann in Polen und Ungarn sagte, das ist eigentlich viel zu viel, was sie da macht. Also diese ganzen Konfliktlinien, die wir da haben, in der Wirtschaftspolitik, wo sie auch versuchte, eher Stabilität und Solidität in der Haushaltsführung und andererseits Flexibilisierung und Wachstumsorientierung zu versöhnen. Die Frage der Demokratiesicherung und der Rechtsstaatlichkeitspolitik, wo sie auch sagte, naja, wir müssen mehr tun, aber es eigentlich nicht sehr scharf formulierte. Die Frage der Erweiterung, wo sie klares Commitment machte, ja, wir wollen das, aber natürlich müssen wir da intern ein paar grundsätzliche Dinge verändern. Das alles zeigt, sie will da sich nicht zu stark in eine Richtung aus dem Fenster lehnen. Sie ist sich dessen bewusst, dass es wahrscheinlich mühselige kleine Schritte sein werden. Aber dennoch hat sie, glaube ich, an ein paar Stellen signalisiert, ja, wir können nicht nur passiv und reaktiv sein, sondern wir müssen was tun. Wir dürfen nicht beschwichtigen gegenüber Russland. Wir müssen jetzt in gewisser Weise Führung zeigen. Wir müssen auch nach vorne schauen, wenn es um die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Stärke der Europäischen Union, für die Akzeptanz auch der EU durch die Bürgerinnen und Bürger geht. Stichwort Lieferketten und vieles anderes mehr. Also sie ist nicht die Macherin, die jetzt hier einen großen visionären Entwurf an die Wand geworfen hätte, sondern diejenige, die sagt, ja, das sind viele mühselige kleine Schritte und irgendwie müssen wir das doch irgendwie harmonisieren mit allen, die da letztlich auch die Veto-Macht haben.
Stichwort Erweiterung, das betrifft ja die Westbalkanstaaten. Dann wurde heute natürlich wieder über die Ukraine gesprochen. Auch Georgien und Moldau sind perspektivisch Beitrittskandidaten, die letzteren drei genannten im russischen Einflussbereich. Wie realistisch ist denn diese Art von Erweiterung? Kann die nicht eigentlich erst auch angesichts der Standards in diesen Ländern in 20 Jahren erfolgen?
Also es ist schwierig, da eine Jahreszahl jetzt zu nennen. Hier haben wir, glaube ich, eine Gratwanderung, aber ich glaube, die Kommissionspräsidentin, wie auch alle anderen, sind sich dessen bewusst, es braucht eine politische Führung. Man muss den Leuten in den Mitgliedstaaten immer wieder erklären, warum das jetzt das Gebot der Stunde ist, dass man diesen Ländern diese Perspektive eröffnet hat und wie man diesen Prozess so gestalten kann, dass es nicht den institutionellen Herzinfarkt der Europäischen Union gibt und dass die Europäische Union sich nicht übernimmt, also wie die Absorptionsfähigkeit der EU gesteigert werden kann.
Bei der Ukraine mit 40 Millionen Einwohnern und mit der wirtschaftlichen Stärke, die natürlich vorhanden ist, wäre das nicht aber auch ein Risiko, sozusagen die Ostflanke der Europäischen Union weiter zu verstärken und damit vielleicht auch perspektivisch, wie wir das heute mit Polen und Ungarn erleben, was man vielleicht früher auch nicht gedacht hätte, einen weiteren Konterpart zu Deutschland, Frankreich, Italien zu schaffen, also noch mehr Konflikte zu schaffen in der EU?
Man wird natürlich in dieser Diskussion auch darüber nachdenken, was das für Mitglieder sein würden. Ein Erweiterungsprozess ist auf der einen Seite technokratisch. Es geht darum, dass EU-Recht umgesetzt wird. Es gibt bestimmte Kriterien, es gibt Verhandlungskapitel, die abgehakt werden müssen. Das ist die sozusagen offizielle Schiene. Aber wir haben natürlich auch die Frage, und das ist nicht standardisiert in einem Katalog, den man sozusagen abarbeiten kann, sondern die Frage, welches Mitglied wird die Ukraine sein? Und wird die Ukraine, wenn sie dann in diesem schrecklichen Abwehrkampf besteht, nicht ein Land sein, das jetzt mit einem hohen Blutzoll für seine Souveränität gekämpft hat, wird dieses Land dann nicht auch seine Souveränität in der EU verteidigen wollen und zusammen mit Ländern, die für ein Europa der Vaterländer eintreten, eher für ein dezentrales Modell eintreten? Wird es nicht ein Land sein, das sagt, wir brauchen Sicherheitsgarantien von unseren europäischen Partnern, und da gibt es auch Solidarverpflichtungen dann, die aus der Mitgliedschaft erwachsen. Aber wird es nicht ein Land sein, das sagt, naja, letzten Endes ist es uns doch die Amerikaner, die eine Conditio sine qua non waren für unsere Sicherheit. Also wird es nicht ein Land sein, das sehr stark atlantisch oder sogar proamerikanisch, wie etwa Polen, ausgerichtet ist. Also das sind alles Dinge, die man an irgendeinem Punkt, dann, wenn es ernst wird, wenn sich diese Heranführung und Hereinführung der Ukraine in die EU materialisiert, die man sicherlich stärker in dem ganzen Prozess mitdenken wird und die dann auch am Ende eine Rolle spielen werden.